Das neue Jahr ist nicht mehr weit. Zeit, vielleicht das ein oder andere Ziel für 2021 zu formulieren. Wie gute Ziele aussehen, wie man die formuliert, darüber sprechen wir heute. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht's nicht um langes Meditieren, hier geht's um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag und es fällt mir wahnsinnig schwer zu sagen, neue Woche, neues Glück. Ich bin so unglaublich müde. Trotz eines sehr, sehr schönen Adventswochenendes, ich bin so unsagbar kaputt und müde und gleichzeitig sehr, sehr glücklich, sehr, sehr zufrieden. Das geht auch gleichzeitig. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Die letzte Arbeitswoche steht vor mir. Noch ein paar Seminare, noch ein paar Kundentermine, noch ein paar Workshops, noch ein paar Klienten. Und dann ist Freitag, es ist endlich soweit und ich packe Kind, Koffer und Familie ein und wir gehen raus aufs Land, weg vom Stress und Trubel und all den schönen Sachen und igeln uns ein. Und ich igel mich ein, leg die Füße hoch und mache nichts anderes mehr, außer backen, basteln, noch die letzten Geschenke einpacken, spazieren gehen, lesen, schlafen. Das wird für die nächsten 4 Wochen, sage und schreibe 4 Wochen, mein Programm. Ich freue mich wie ein Kullerkeks und ich bin auch stolz darauf, dass ich mir das tatsächlich als Selbstständige in Corona-Zeiten, dass ich mir das selber erlaube, diese 4 Wochen einfach in meinen Kalender einzutragen und da zu sagen, nein, in dieser Zeit bin ich nicht erreichbar, in dieser Zeit arbeite ich nicht für andere und auch nicht für Geld, sondern nur für mich. Das heißt natürlich, ne, wenn mir so beim Wäschewaschen oder Keksebacken irgendwie die ein oder andere Idee kommt, dann natürlich zücke ich dann Zettel und Stift und schmiere rum und spinne rum und male große, bunte, wilde Blumenwiesen. Aber ich arbeite dann eben nur für mich und mache nur das, was ich jetzt gerade will und was ich jetzt gerade brauche. Und das wird ganz, ganz toll und da freue ich mich sehr darauf. Aber jetzt pushen wir uns mal noch ein bisschen hoch. Du wirst wahrscheinlich auch noch eine Woche vor dir haben. Und ich gehe immer gerne in Seminare, vor allem wenn sie virtuell sind, über diese elendigen Glasfaserleitungen mit der Glasscheibe dazwischen. Da gehe ich gerne mit einer guten Grundenergie in die Seminare rein, weil das natürlich dann auch für meine Seminarteilnehmer umso schöner und netter ist, wenn ich da sozusagen mit einem Yeah! Lasst es uns tun, reingehe und nicht mit einem, oh Gott, freut ihr euch auch so toll auf Weihnachten und auf den Urlaub? Das ist nicht so die förderliche Einstellung, wenn man ein Seminar oder einen Workshop leitet. Deshalb pushe ich mich jetzt nochmal mit dieser Folge noch ein bisschen hoch mit dir zusammen. Und dann geht es auch schon in die Weihnachtszeit und dann auch in den Jahreswechsel und yippie, yeah, für mich zumindest in 4 Wochen Urlaub. Geil. Ja. Worum soll es heute gehen? Wir beschäftigen uns heute mit Zielen, mit Zielformulierungen. Die ein oder andere von euch hat vielleicht schon ein Jahresendgespräch auch im Job gehabt und eine Zielvereinbarung fürs nächste Jahr formulieren müssen, dürfen, können. Oder vielleicht steht bei der einen oder anderen das auch im Januar noch an und ganz unabhängig davon, also unabhängig von Job, Arbeit und diesen Sachen, gibt es ja dann auch da noch uns als Menschen insgesamt. Und vielleicht möchte der ein oder andere auch für sich als Menschen eine Zielvereinbarung quasi fürs nächste Jahr formulieren. Sowas eine etwas bessere Alternative als diese leidigen guten Vorsätze, die am Ende dann doch nicht wirklich zu einer Verhaltensveränderung führen. Und deshalb reden wir heute über Ziele. Wie formuliere ich die so, dass sie motivierend sind, dass sie aber auch eine hohe Chance haben, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich sie tatsächlich auch auf Strecke nachhaltig, wie man so schön sagt, umsetzen kann. Aber bevor wir loslegen, ist unser Ziel natürlich nochmal eine kleine Unterbrechung zu machen, eine kleine Pause zu machen, damit du wirklich gut und klar und fokussiert dich jetzt den nächsten Minuten auch diesem Thema widmen kannst und weil du ja auch von mir weißt, dass gerade die kleinen Pausen im Alltag eine viel, viel größere und bessere Wirkung auf unsere Stresswippe, auf unser Stressmanagement, auf unser Stresslevel haben, als dann vielleicht der vierwöchige Jahresurlaub. Der ist auch wichtig und auch gut, aber um tatsächlich durchs ganze Jahr zu kommen und heute hier zum Beispiel sagen zu können, ich bin glücklich und müde, aber ich kann eben auch in dieser Woche noch eine ganze Menge leisten. Das erreiche ich dadurch, dass ich immer wieder zwischendurch auch Pausen mache und kleine Alis reinlege, die Wochenenden als Wochenenden anlege und auch einen guten Feierabend mache. Kannst du dir alles nochmal anhören in der Folge zum Thema Pause? Kann ich dir vielleicht nochmal in den Shownotes verlinken, wenn ich dran denke. Aber das nur sozusagen nochmal als kleine Erklärung für alle, die ein bisschen später dazu gekommen sind, warum wir ja eigentlich immer ein Ali machen. Atmen, lächeln, innehalten. Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Deshalb jetzt, egal was du machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück. Schließ die Augen oder such dir im Raum vielleicht einen Punkt, wo du was Schönes siehst oder der Blick aus dem Fenster. Und dann atme mal tief mit mir durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk deinen Zielen ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Wie formuliert man also gute, erreichbare, motivierende Ziele? Und dafür holen wir ein sehr gutes und gleichzeitig auch wieder ein bisschen schon älteres Werkzeug aus unserer vielleicht schon etwas angestaubten Werkzeugkiste heraus, und zwar die SMART-Formel. Und wenn du jetzt denkst, ach so, das ist das große Geheimnis, kenne ich doch schon, dann brich an dieser Stelle nicht ab, weil ich merke immer wieder in der Anwendung der SMART-Formel, da kann eine Menge schief gehen. Da können auch nicht so förderliche Ziele tatsächlich am Ende rauskommen. Deshalb, selbst wenn du die SMART-Formel schon kennst, bleib gern dran. Ich werde dir, wie gesagt, zu den einzelnen Buchstaben S, M, A, R und T eine Menge erzählen, vor allem auch, wie man es nicht machen sollte und natürlich auch, wie man es machen sollte, weil, wie gesagt, ich erlebe immer wieder, wenn ich Führungskräfte begleite oder auch ganze Teams begleite, in solchen Sachen wie formuliert man gute Ziele für Individuen, aber auch für Teams, merke ich immer wieder, die SMART-Formel kann sehr hilfreich sein. Die kann aber bei nicht ganz so korrekter Anwendung auch dazu führen, dass die Ziele am Ende gar nicht so motivierend sind und vor allem auch sehr schnell unrealistisch werden. Deshalb gucken wir uns das heute ein bisschen genauer an. Und es lohnt sich einfach auch, man muss nicht für jede Herausforderung, die man so hat, immer irgendein neues fancy Tool irgendwie rauskramen. Das merke ich auch immer wieder bei der Eisenhower-Matrix beispielsweise, ne? Stichwort Prioritäten setzen, gab es eine Folge auch dazu, kann ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Eisenhower-Matrix ist im Prinzip auch wirklich ein alter Hut, ist deshalb aber nicht unwahr. Und wenn wir uns das immer wieder neu vergegenwärtigen und neu anwenden werden, wir merken, dass das, was vielleicht so in den 60er Jahren oder jetzt bei der SMART-Formel war es, glaube ich, die 80er Jahre entwickelt worden ist, das hat nicht alles gleich an Gültigkeit verloren, nur weil die Welt heute vielleicht eine andere ist als noch vor ein paar Jahrzehnten. Also die SMART-Formel. Fangen wir bei der Basis an. Was heißt das eigentlich, wenn ich sage, Ziele müssen SMART sein? Dann steht sozusagen SMART als Abkürzung für einzelne Begriffe da. S für spezifisch, also ein Ziel sollte spezifisch formuliert sein. M für messbar. A für attraktiv. R für realistisch. Und T für terminiert. So, und dann schauen wir uns doch mal die einzelnen Buchstaben an. spezifisch, S für spezifisch. Das heißt also, versuch dein Ziel so konkret wie möglich zu formulieren. Das heißt nicht unbedingt, und das merke ich dann, ne, wieder Stichwort nicht so ganz korrekte Anwendung, das heißt nicht, dass du minutiös einen Plan entwickeln sollst mit jedem kleinen einzelnen Minischritt und ganz explizit beschreiben sollst mit jeder korrekten, mit jedem i-Tüpfelchen, wie sozusagen am Ende das Ergebnis aussehen soll. Es geht eher darum, ein Bild zu entwickeln, ein spezifisches, konkretes Bild zu entwickeln. Was möchtest du eigentlich wirklich erreichen? Und hier auch nochmal zweimal mehr sich die Frage zu stellen, was möchte ich denn wirklich erreichen? Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte im nächsten Jahr mehr Sport treiben, dann ist das ein Plan, aber es ist eigentlich nicht wirklich ein Ziel. Die Frage ist ja, was möchtest du erreichen? Möchtest du abnehmen? Möchtest du gesünder einfach dein Leben gestalten? Möchtest du ein besseres Körpergefühl haben? Möchtest du unter Umständen mögliche Schmerzen damit vorbeugen oder auch beheben? Möchtest du dich besser in deinem Körper fühlen? Also spezifisch heißt nicht unbedingt, es minutiös detailliert zu beschreiben. Also es sollte natürlich schon konkret sein, aber es heißt vor allem spezifisch hier in dem Sinne, sich wirklich mal die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich erreichen? Und hier sich eher mal die Warum-Frage nochmal vielleicht zu stellen, als jetzt irgendwie den konkreten Sportplan als spezifisches Ziel sozusagen zu haben. Also spezifisch, konkrete Formulierung, konkretes Bild, eine konkrete Vision davon, was möchte ich erreichen. Der zweite Buchstabe M steht, wie gesagt, für messbar. Und messbar, holla die Waldfee, da wird eine ganze Menge, da geht eine Menge schief, sag ich mal, weil messbar, da machen wir häufig den Fehler, dass wir denken, nur was ich in Zahlen ausdrücke, ist dann tatsächlich auch ein messbares Ziel. Und klar helfen uns Zahlen natürlich, ein Ziel messbar zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte für diesen Podcast so und so viel Abonnenten im nächsten Jahr gewinnen, dann ist das natürlich ein sehr klares, spezifisches Ziel und es ist auch vor allem sehr messbar. Ich kann dann am Jahresende genau sagen, okay, das war sozusagen der Sollwert und was ist der Istwert und dann kann ich eben gucken, habe ich mein Ziel erreicht, ja oder nein. Das ist nur häufig etwas, womit wir eigentlich entweder etwas versuchen messbar zu machen, was gar nicht messbar ist, oder uns eine Messlatte quasi erarbeiten, die uns am Ende des Tages dann eher demotiviert. Ne? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Podcast. Wenn ich da schon beim Buchstaben spezifisch feststelle, dass es natürlich weniger darum geht, jetzt irgendwie eine spezielle Zahl von Podcast-Abonnenten irgendwie zu gewinnen oder eine spezielle Zahl von Hörerinnen zu gewinnen, sondern mein spezifisches Ziel ist, einen guten Podcast zu machen, der von möglichst vielen Hörerinnen gehört wird. Dann muss ich nicht unbedingt eine Zahl als messbare Größe dafür entwickeln. Dann kann ich zum Beispiel auch sagen, oder ich kann mir zumindest die Frage mal stellen, woran erkenne ich, dass ich dieses Ziel erreiche? Das kommt natürlich so ein bisschen auch dann aus dem Bild, was du beim Buchstaben S entwickelt hast. Woran erkenne ich, dass ich dieses Ziel erreicht habe? Und für diesen Podcast zum Beispiel kann es auch sein, dass ich regelmäßig, und jetzt kann ich hier vielleicht noch eine Zahl einsetzen für regelmäßig, also zum Beispiel jetzt, hier wäre es zweimal im Monat, von einzelnen Hörern oder Hörerinnen Nachrichten bekomme, ganz unaufgefordert Nachrichten bekomme, dass sie diesen Podcast toll finden. Und das passiert tatsächlich und da freue ich mich jedes Mal wie ein cooler Keks. Und das ist für mich eine messbare Größe, wenn es um die Frage geht, mache ich einen guten Podcast, beziehungsweise um die Frage geht, woran erkenne ich, dass ich das Ziel tatsächlich erreicht habe. Also hier sollte man wirklich sehr, sehr aufpassen, dass man wirklich nicht anfängt, sich zu zwingen, etwas mit Zahlen messbar zu machen, was gar nicht messbar ist. Also genau das Gleiche jetzt beim Punkt Sport. Wenn ich mir vornehme, mehr Sport zu machen, wie gesagt, dann erstmal sich zu überlegen, warum will ich das eigentlich? Was ist eigentlich wirklich das spezifische, konkrete Ziel, was dahinter liegt? Weil Sport ist ja dann eigentlich nur das Mittel zum Zweck. Und dann nicht bitte den Fehler begehen und zu sagen, okay, ich kann das messen in Form von Aufbau von Muskelmasse oder meinem Körpergewicht oder so. Das führt sehr, sehr schnell dazu, dass wir auf der Strecke zu unserem Ziel, aber auch dann eben, wenn wir uns anschauen, haben wir das Ziel erreicht, ja oder nein, eher demotiviert sind. Und wenn es darum geht, dass du ein gutes Körpergefühl hast, dass du dich wohl in deinem Körper fühlst, dann geht es ja nicht darum, was deine Waage anzeigt. Dann kann es zum Beispiel darum gehen, dass du dir sagst, okay, woran erkenne ich, dass ich das Ziel erreicht habe? Dass ich ein Kleid anziehe, vor dem Spiegel stehe und mich einfach wirklich pudelwohl fühle. Das kann auch eine messbare Größe sein. Also spezifisch messbar. Und der dritte Buchstabe, A für attraktiv. Und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem, weil wir in der Regel Ziele haben, die sich jetzt nicht auf einen Zeithorizont von den nächsten 2 Tagen erstrecken, sondern in der Regel ein paar Monate, wenn nicht ein ganzes Jahr. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass du ein Ziel attraktiv formulierst. Wenn wir jetzt wieder das Sportbeispiel nehmen, und du sozusagen als Ziel formulierst, vielleicht, ich werde künftig 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, kann es durchaus sein, dass dein Unterbewusstsein da rebelliert, weil da so Glaubenssätze versteckt sind wie Sport ist Mord, Sport ist anstrengend, Sport ist voll doof, Sport ist teuer, Sport ist riskant, da kann man sich verletzen und so. Und 3-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und sich das in den Kalender einzutragen, das kann für den einen oder anderen auch sehr, sehr unattraktiv einfach sein. Also insofern, in der Formulierung deines Ziels solltest du immer darauf achten, dass es eine hohe Attraktivität hat. Also das ist eine völlig andere Formulierung zu sagen, ich gehe 3-mal die Woche ins Fitnessstudio, als zum Beispiel zu formulieren, ich werde mich im nächsten Jahr viel bewegen an der frischen Luft und mit viel Spaß und Freude neue Sportarten ausprobieren. So, das ist einfach eine andere Formulierung. Also sorg dafür, dass es in der Formulierung attraktiv ist, also dass es nicht wie eine noch zusätzliche Aufgabe auf deiner sowieso wahrscheinlich schon vollen To-Do-Liste daherkommt, sondern dass es eher etwas ist, wo du dich drauf freust, wo du einfach ganz klar sagen kannst, ich möchte das, ich will das und nicht ich muss. Und 3 Tage oder 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, das kann schon sehr schnell in ein ich muss einfach übergehen. Der 4. Buchstabe, ja, habe ich richtig gezählt, der 4. Buchstabe, das R steht für realistisch. Auch ein ganz wichtiger Knackpunkt in dieser SMART-Formel. Formuliere deine Ziele so, dass sie realistisch sind. Also, dass sie einerseits machbar sind, aber dass sie natürlich auch auf der anderen Seite auch fordernd sind. Also ein Ziel hat natürlich auch nur dann eine Zugwirkung quasi, wenn es ein herausforderndes Ziel ist, aber es muss natürlich auch machbar bleiben. Und beim Stichwort Machbarkeit fällt mir immer wieder auf, wenn ich anderen Leuten sozusagen Hilfestellung bei der Zielformulierung gebe, dass wir uns oft bei Zielformulierungen nicht darüber im Klaren sind, wie viel von dieser Zielerreichung liegt tatsächlich in meinem Einflussbereich, wie viel davon kann ich tatsächlich allein eigenständig beeinflussen und wie viele Faktoren gibt es vielleicht auch von außen, die das mit beeinflussen. Also das erlebe ich vor allem auch immer wieder bei solchen klassischen Projektzielvereinbarungen im Arbeitskontext, dass da eben sehr klare, sehr spezifische, messbare, attraktive Projekte formuliert werden und dann beim Punkt Realität oder realistisch einfach vergessen wird, daran zu denken, dass der Erfolg eines Projektes ja in der Regel nicht zu 100% von meinem alleinigen Handeln und Tun abhängt, sondern dass das auch was damit zu tun hat, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich der Markt entwickelt, wie Kunden drauf sind. Ich habe lange Zeit in der Film- und Fernsehbranche gearbeitet und musste da einfach auch lernen, dass TV-Quoten beispielsweise auch vom Wetter abhängig sind und nicht nur davon abhängig sind, wie gut tatsächlich eine Fernsehsendung gemacht ist. Das heißt also, es ist auch nicht nur abhängig davon, wie gut ich als Fernsehmacherin arbeite oder mein Team als sozusagen, Fernsehen ist ja immer eine Teamleistung. Das hängt nicht nur von der Leistung der Menschen ab, es hängt auch wieder von ganz, ganz vielen äußeren Einflüssen ab. Und das ist auch etwas, was natürlich dieses Jahr ganz viele Leute sehr schmerzhaft lernen mussten, weil niemand wusste, dass Corona kommt. Und Corona hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele Projektziele, die wir uns vielleicht in so eine Jahreszielvereinbarung reingeschrieben haben oder reinschreiben lassen, dass die einfach natürlich mit den ganzen Rahmenbedingungen von Corona und auch allen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das dann hatte, gar nicht umsetzbar einfach waren. Also hier wirklich sich zu überlegen, wie realistisch ist es, wie viel Einfluss habe ich tatsächlich? Und was kann sich unter Umständen auf dem Weg dahin, wie gesagt, wir reden ja immer eher von längeren Zeitabschnitten, kann sich unter Umständen da noch verändern? Also ich hatte neulich eine Seminarteilnehmerin, die konnte sehr klar als Ziel formulieren, ich werde nächstes Jahr 3 Kurzfilme produzieren. Das ist ein sehr spezifisches Ziel, das ist durchaus messbar, das ist für sie auch ein sehr, sehr attraktives Ziel. Aber die Frage ist ja, was passiert alles noch in den nächsten Monaten, die sie unter Umständen, also was könnte da passieren, was sie unter Umständen von diesen 3 Kurzfilmen abbringt? Und das muss ja auch erstmal gar nichts Schlechtes sein im Sinne von, es werden gar keine Kurzfilme produzieren. Es kann ja auch sein, dass plötzlich ein super tolles Langspielprojekt um die Ecke kommt, das sie gerne annehmen möchte, was ihr dann aber natürlich nicht mehr die Zeit gibt, sich auf diese 3 Kurzfilme zu konzentrieren. Ne? Also das auch das kann man natürlich schon bei diesem ganzen Thema spezifisch mit beachten, beziehungsweise sollte man auch beachten. Also was ist hier eigentlich mein Ziel? Ist es tatsächlich wirklich mein Ziel, 3 konkrete Kurzfilme zu produzieren? Oder ist es vielleicht besser, förderlicher zu formulieren, ich möchte nächstes Jahr mit filmischen Werken nach außen treten? Und dann muss vielleicht noch gar nicht definiert sein, sind das jetzt 3, also als Endprodukt sind das 3 konkrete Kurzfilme oder ist das vielleicht eben ein langer Film oder was auch immer, ne? Oder ist es dann am Ende vielleicht, sind es dann auch ganz viele Schnipsel auf Instagram oder YouTube oder so, ne? Das kann ja, kann sich alles auf dem Weg dahin noch ganz, ganz anders entwickeln. Also insofern hier auch sehr vorsichtig sein, ist das tatsächlich realistisch? Kann ich das tatsächlich erreichen? Habe ich auch alles, was ich dafür brauche? Und bin ich tatsächlich, ne, welche Faktoren gibt es von außen, die unter Umständen meine Zielerreichung negativ beeinflussen? Hier vielleicht noch ein schönes Beispiel, was ich mal erlebt habe in einem Unternehmen. Da ging es also darum, also wirklich jetzt für alle Mitarbeiter tatsächlich konkrete Ziele zu formulieren. Und dann war so ein bisschen das Problem, was die Führungskräfte hatten, dass sie gesagt haben, naja, aber bei Assistentinnen und bei Assistenten ist ja so die Problematik, die haben ja jetzt keine konkreten Projekte, ne? Also dass man immer sehr stark irgendwie von Projektzielen ausgegangen. Die haben ja jetzt so keine richtigen Projekte, was soll man denn da jetzt so in die Zielvereinbarung reinschreiben? Und dann hat man sich überlegt, oh super, wir schreiben einfach bei allen Assistentinnen und Assistenten rein, dass sie dafür sorgen, als Ziel sozusagen für sich formulieren, die Reisekosten in ihrem Bereich um, weiß ich gar nicht mehr, glaube 20% oder so im laufenden Jahr zu reduzieren. So, ist sehr spezifisch, ist messbar, ist vielleicht attraktiv, wenn da vielleicht noch eine Belohnung dran hängt oder so, aber kann man zumindest attraktiv formulieren. Und dann gab es eben diesen Punkt realistisch. Und ich kann jetzt hier schon mal spoilern. Das Ziel ist, hat fast keine Assistenz erreicht. Warum? Weil man bei dem ganzen Punkt realistisch einfach vergessen hat, dass es ja nicht nur die Assistenz ist, die beeinflusst, ob ein Flug günstig oder nicht günstig ist, ob ein Bahnticket günstig oder nicht günstig ist, sondern dass es natürlich auch der Reisende beeinflusst. Und wenn der Reisende oder die Reisende die Tickets, die da gebucht werden, für sie ständig storniert und ständig umbucht, weil sie vielleicht nicht so gut geplant ist, weil sie selber auch nicht so gut planen kann, weil sie immer sehr davon abhängig ist, wie Kunden auch sozusagen, welche Verfügbarkeit Kunden irgendwie abfragen, dann liegt es nicht im Handlungsspielraum der Assistenz, diese Reisekosten tatsächlich allein um 25% oder 20% zu reduzieren. Dann kann man dieses Ziel nur dann realistisch machen, wenn tatsächlich auch die Reisenden mit involviert werden und denen sozusagen auch klar ist, dass das für dann auch die gesamte Organisation vielleicht ein Ziel ist. Ne? Und die haben das eigentlich ganz wunderbar gemacht, die Assistenten. Die haben sich alle zusammengesetzt, ein Projekt draus gemacht und genau eben überlegt, ne, wie kann man Reisekosten tatsächlich senken. Aber wie gesagt, es wurde der Faktor Reisender einfach vergessen. Und dann waren am Ende die Reisekosten sogar höher als ursprünglich, weil man sich eigentlich vorgenommen hatte, keine Flex-Tickets mehr zu buchen, sondern nur noch ganz konkrete Tickets, die natürlich ein bisschen günstiger sind. Aber wenn ich die tatsächlich immer wieder stornieren muss und dann neue Tickets kaufen muss, dann marschiere ich natürlich mit wehenden Fahnen am eigentlichen konkreten Ziel vorbei. Ne? Und das, wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Buchstaben R für realistisch, ist dieses Ziel tatsächlich so formuliert, dass ich es tatsächlich auch mit meinem eigenen Zutun so erreichen kann. Und auch hier nochmal der kleine kurze Schmerz, das ist selten zu 100% so, dass wir das wirklich, wirklich komplett alleine erreichen. Diese Welt ist einfach zu verbunden, zu vernetzt, zu komplex. Und das, was wir tun, ist in der Regel ja auch, in der Regel hat eine sehr hohe Komplexität. Und wir sind da sehr abhängig davon, wie andere auch arbeiten, wie die Welt sich entwickelt, wie sich unser Umfeld entwickelt, unsere Firma entwickelt und so weiter. Wir sind in der Regel nicht irgendwie hundertprozentig allein für unseren Erfolg, für unsere Zielerreichung verantwortlich. Aber das sollte man, wie gesagt, bei der Formulierung auf jeden Fall im Hinterkopf haben und mit einplanen einfach und es dann versuchen, so realistisch wie möglich zu machen. Und natürlich trotzdem aber auch insgesamt machbar. Ne? Also realistisch steht hier natürlich auch für machbar im Sinne von, habe ich eigentlich alle Ressourcen, alle Fähigkeiten, alle Kompetenzen, die ich brauche, um dieses Ziel auch tatsächlich realistisch umzusetzen. Der letzte Punkt ist das T für terminiert. Auch hier Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bei so Jahreszielen setzen wir terminiert immer sehr schnell oder machen sehr schnell an den Punkt terminiert einen Haken, indem wir einfach sagen, 31.12.2021, check. So. Und wenn ich alle meine Ziele auf 31.12.21 setze, dann ist das natürlich nicht so förderlich, weil dann fühlt sich das im Januar an wie, boah, habe ich ja noch mega Zeit und Und im November wird es dann plötzlich mega stressig, weil man feststellt, man hat natürlich wieder viele Dinge auf die lange Bank geschoben, weil man im operativen Tagesgeschäft gefangen war, weil man irgendwie ganz viele Dinge erledigen musste, die dringend waren. Aber die ganzen Projekte, die nur wichtig und nicht dringend sind, ne, Stichwort Eisenhower-Matrix, die hat man auf die lange Bank geschoben, nicht wirklich terminiert. Und dann sind die hinten runtergefallen und zack, bumm, hat man jetzt 5 noch nicht umgesetzte Ziele, die irgendwie für 31.12.21 terminiert waren. Also da Vorsicht, ne? Nicht alles sozusagen, was auch ein Jahresziel ist, muss die Umsetzungsdeadline haben, 31.12.2021. Und es ist auch dann auf der anderen Seite aber genauso keine Variante, jetzt das alles schon einzutakten über ein bestimmtes Datum und dass ich sage, okay, Ziel 1 muss bis zum 30. März irgendwie fertig sein, Ziel 2 bis zum 30. Juni. Denkt dran, was wir alle dieses Jahr gelernt haben. Leben ist das, was abseits von Plänen passiert. Wir wissen nicht, wie sich das Jahr entwickelt. Und ist auch abseits von Corona so. Das haben wir jetzt durch Corona sehr viel stärker einfach gemerkt. Aber das war letztendlich auch vor Corona schon so, dass wir im Januar natürlich noch nicht wussten, wie sich das gesamte laufende Jahr entwickelt. Stichwort VUCA-Welt, die Welt wird einfach immer komplexer, volatiler. Wir können nicht mehr voraussehen, was am Ende des Jahres irgendwie ist. Und das ist auch ein Punkt, wo es dann sehr schnell zu einer Demotivation wird. Das habe ich auch selber am eigenen Leib immer wieder gespürt, als ich noch gezwungen war, sozusagen für mich selber im Job Projektziele festzulegen, dass man dann irgendwie am Jahresende beim Chef im Zimmer sitzt und dann sagt, naja, also das Ziel, das haben wir ja irgendwie dann doch, glaube ich, auf der Hälfte der Strecke irgendwie gestrichen, weil dann war es gar nicht mehr so wichtig. Und das Ziel hier, naja, das konnte ich ja nicht umsetzen, weil XY passiert ist. Und am Ende hat man, ohne dass man irgendwie Schuld hat und ohne dass man schlecht gearbeitet hat, eine Liste, wo kaum Haken dran sind, sondern eher irgendwie durchstreichen, umformulieren und so weiter. Und deshalb ist auch das ganze Thema terminiert, eine nicht ganz so leichte Aufgabe. Ich arbeite tatsächlich hier weniger mit Daten, also mit konkreten Daten, was das Terminieren betrifft. Ich mache das mehr, dass ich dann wirklich mir erstmal überlege, was sind die nächsten drei Schritte, was sind die größeren einzelnen Zwischenziele, also welche einzelnen größeren Etappen müssen da absolviert werden und gehe dann sozusagen da von A nach B und von B nach C und so weiter. Das ist so wirklich der Buchstabe, wo ich manchmal denke, irgendwie sollte man den aus der Smart-Formel, auch wenn dann irgendwie das Wort keinen Sinn mehr macht, die Smart-Formel, sollte man dieses Terminiert nicht einfach irgendwie wirklich langsam mal streichen und eher durch ein P ersetzen, also quasi die Smart-Formel, dass man einen anfängt, einen groben Plan zu machen und zwar nicht mit, was mache ich am 12. März für dieses Ziel und was mache ich am 23. September für dieses Ziel, sondern was sind einfach die einzelnen Schritte, die einzelnen Etappen, die ich brauche, also quasi das große Ziel runterbrechen in einzelne Etappen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn du ein Datum brauchst und wenn du ein Datum haben willst, dann versuch es auch hier, ne, den Buchstaben R richtig zu setzen. Ne, mach es realistisch. Ist das tatsächlich ein wirklicher, realistischer Zeitraum, in dem du dieses Ziel umsetzen kannst? Denk daran, dass du ja nicht Vollzeit wahrscheinlich an diesem einen Ziel arbeiten kannst, sondern dass da immer eine ganze Menge andere Dinge noch zu erledigen sind und vor allem eine ganze Menge unvorhergesehener Dinge dazwischen kommen, die dann so eine Deadline auch schnell mal überschreiten lassen. Also auch hier das realistisch machen. Und wie gesagt, meine Empfehlung wäre eher statt einem Smart ein Smart-Ziel zu formulieren und eher sich eben schon einen ersten groben Plan zu machen und auch die natürlich, ne, was sind so die ersten drei Schritte, damit man vor allem schnell ins Handeln kommt, damit man einfach loslegen kann, weil eine Zielvereinbarung ist natürlich nicht dafür da. Egal, ob es jetzt sozusagen dein persönliches, was möchte ich nächstes Jahr erreichen, Ziel oder eben deine Zielvereinbarung im Job ist, die ist natürlich nicht dafür gemacht, um sie in die Schublade zu legen und dann im November rauszuholen und zu gucken, habe ich es geschafft, ja oder nein, sondern es geht natürlich darum, hier wirklich schnell und kurzfristig ins Handeln zu kommen und tatsächlich loszugehen. Also insgesamt ist meine Empfehlung, und das gilt sowohl für die Zielvereinbarung im Job als auch sozusagen für die Frage, was möchte ich eigentlich als Mensch insgesamt nächstes Jahr erreichen? Mach es weniger abhängig von einzelnen Projekten und überleg dir eher, wie möchte ich mich entwickeln? Also formuliere eher Entwicklungsziele als klare Projektziele, ne? Und das kann sowas sein wie, ich möchte, das ist jetzt noch nicht spezifisch ausformuliert, aber ich möchte eine gute, gern gehörte, erfolgreiche Podcasterin sein oder ich möchte eine bestimmte Rolle im Team finden oder wo möchte ich eigentlich stehen, weil dann ermöglichst du dir einfach, dass es sehr viel mehr auch in deinem eigenen Handlungsspielraum liegt, ob du tatsächlich dieses Ziel umsetzen kannst, als wenn du konkrete Projektziele definierst, die, wie gesagt, ja sehr schnell mal durch äußere Faktoren, durch unvorhergesehene Umstände dann auch mal schnell über Bord geschmissen werden müssen oder sich einfach gar nicht umsetzen lassen. Und ich habe das damals mit meinem Team, als ich noch eben in einem Festangestelltenverhältnis war und ein festes Team hatte, habe ich das tatsächlich auch so gemacht, dass ich so weniger über Projektziele gesprochen haben, sondern eher eben über Vision und dann einfach konkreten Entwicklungszielen. Das ist so meine ganz, ganz dringende Empfehlung für Zielvereinbarung, egal in welcher Rolle du sie formulierst. Und auch ganz wichtig als letzter Hinweis vielleicht noch zu dem Thema, weil ich das auch in letzter Zeit immer wieder so als Frage bekommen habe. Wir haben uns ja sozusagen sehr viel jetzt in der letzten Folge damit beschäftigt, was brauche ich, und heute sozusagen mit der Frage, was will ich eigentlich? Und dann fragen Teilnehmer in Seminaren oder auch Klienten ganz oft, ja, aber wie komme ich denn jetzt ins Handeln? Ne? Ich weiß irgendwie, was ich will, ich weiß, was ich brauche. Wir haben ganz viel Selbstreflexion betrieben und so weiter. Ich komme jetzt aber irgendwie nicht ins Handeln. Und nicht immer, aber sehr häufig ist das, was sozusagen zum Handeln fehlt, die Entscheidung. Es ist natürlich nicht so, dass ich einen großen Bogen Selbsterkenntnis mache und Selbstreflexion und dann von diesen Erkenntnissen nahtlos übergehe ins Handeln. Was dazwischen einfach passieren muss, und damit werden wir uns noch sehr viel ausführlicher im Januar beschäftigen, ne, wie werden aus Worte Taten. Was dazwischen einfach passieren muss, ist erstens, es muss eine Entscheidung gefällt werden und zweitens, es ist in der Regel auch nochmal notwendig, dass ich nochmal überprüfe, was brauche ich dafür eigentlich, habe ich alle Fähigkeiten, alle Kompetenzen und erstmal auch in eine Lernphase einsteige und dann sozusagen immer lernen, anwenden, überprüfen und sich dadurch sozusagen ich mich dann der Zielerreichung tatsächlich nähere. Und das Lernen ist den meisten so im Hinterkopf nochmal so ein bisschen klar. Was aber die meisten tatsächlich versuchen zu überspringen oder einfach vergessen, ist die Entscheidung. Und deshalb ist auch für eine Zielvereinbarung die Formulierung sehr wichtig, dass die in Richtung einer Entscheidung geht. Das heißt, ich wünsche mir das und das, dass ich das und das erreiche. Das ist kein Ziel. Und auch ich möchte das und das im nächsten Jahr machen, ist auch kein Ziel und ist erst recht keine Entscheidung. Eine Entscheidung wird es dann, wenn ich tatsächlich anfange mit der Einleitung, ich werde. Ich werde nächstes Jahr eine erfolgreiche, gern gehörende Podcasterin werden. Also da fehlen noch nicht, da sind noch nicht alle Buchstaben von unserer SMART oder SMARP-Formel abgearbeitet, aber es ist ein kompletter Unterschied, ob ich sage, ich möchte eine erfolgreiche Podcasterin werden oder ich wünsche mir, eine erfolgreiche Podcasterin zu sein, als zu sagen, ich werde das tun. Ich werde im nächsten Jahr mich viel bewegen für ein angenehmes und zufriedenes Körpergefühl. Ich werde das tun. Also formuliere dein Ziel so, dass du am Ende auch wirklich eine Entscheidung dafür triffst, weil erst wenn du wirklich diese Entscheidung getroffen hast, dann wirst du auch am Ende losgehen und den ersten wichtigen Schritt machen, um dein Ziel auch tatsächlich umzusetzen. So, ich werde jetzt diese Folge beenden, weil ich habe genug über SMART und SMARP erzählt. Ja, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich ein gutes Jahreswechselritual quasi? Da erzähle ich dir ein bisschen, wie ich das so mache und wie ich sozusagen abseits von guten Vorsatzlisten wie ich mich so mit mir selber beschäftige, was ich so aufschreibe und bastle, um mit einer guten Vision und gestärkt und hochmotiviert und erfreut ins nächste Jahr zu starten. Das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Genießt diese Voradventszeit, muggelt euch ein, nehmt alle diese Kontaktbeschränkungen einfach als guten Grund, um zu Hause zu bleiben und euch im engsten Kreis eurer Lieben zusammen zu muggeln. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Bis dahin, deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zuspammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gern all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Deine Thea.